Ja, liebe Gemeinde, zum zweiten Mal in diesem Jahr ein feste Burg. Wir hatten das ja auch schon, als wir über die Waffenrüstung Gottes uns Gedanken gemacht haben, mit Hilfe der Kinder aus dem Gemeindeunterricht. Ja, heute ist das dritte Kapitel der Bibel vorgeschlagen als Predigttext, bekannter und theologisch gefüllt als der Sündenfall, also nach der den beiden Schöpfungsberichten und dem Bericht über den Menschen im Paradies folgt es. Es ist in der Basisbibel überschrieben, die Verbannung aus dem Paradies, und das drückt, glaube ich, besser aus, was in diesen Versen eigentlich gesagt wird. Doch hört einmal selbst, ich möchte uns das dritte Kapitel der Bibel nach der Übersetzung der Basisbibel lesen, die Verbannung aus dem Paradies. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau: Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott der Herr rief den Menschen und fragte: Wo bist du? Der Mensch antwortete: Ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott fragte: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch entgegnete: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben, und ich habe gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau: Was hast du getan? Die Frau erwiderte: Die Schlange hat mich dazu verführt, und ich habe gegessen. Da sagte Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, unter allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihren und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er: Jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Manne hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagte er: Du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich habe dir verboten, davon zu essen. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du aber musst von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Der Mensch Adam gab seiner Frau den Namen Eva, das heißt Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Gott der Herr machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen, die zog er ihnen an. Dann sprach Gott der Herr: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und böse ist. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. Da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden weg. Er musste von nun an den Ackerboden bearbeiten, aus dem er gemacht war. Gott jagte den Menschen fort. Östlich des Gartens Edens stellte er Cherubim und das lodernde Flammenschwert auf. Sie sollten den Zugang zum Baum des Lebens bewachen. Was haben Adam und Eva bloß mit ihrem verbotenen Griff nach der Frucht im Garten eben uns eingebrockt? So könnten wir denken, wenn wir ihre Geschichte hier im dritten Kapitel der Bibel hören. Der Sündenfall Adams und Evas, der ersten Menschen, und die Folgen ihres Ungehorsams gegenüber Gottes Gebot haben bis heute alle zu tragen. Wir leben eben östlich oder jenseits von Eden, nicht mehr in paradiesischen Zuständen, sondern als sterbliche Menschen in einem Leben, in welchem wir von Sorgen und Ängsten, von Lasten und vom Scheitern bedroht sind. Müssen wir also Adam und Eva den Vorwurf machen, dass sie mit ihrem Versagen uns die Suppe eingebrockt haben, die wir bis heute auszulöffeln haben? Nein, liebe Gemeinde, so einfach können wir uns das mit dieser Geschichte nicht machen. Vielmehr ist es so, dass uns in diesen Versen ein Spiegel vorgehalten wird, in dem wir erkennen können, was Adam und Eva damals getan haben, ist bis heute schlechthin typisch für unser Verhalten gegenüber Gott, unserem Schöpfer. Wir sind in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht anders als sie, trotz unserer eigenen individuellen Lebensgeschichte. Also fragen wir, wie kommt es dazu, dass wir in unserem Leben uns immer wieder als Sünder erfahren und worin äußert sich vor allem das Wesen der Sünde? Schauen wir also zunächst mal auf dieses Gespräch, auf diesen verhängnisvollen Dialog. Die Schlange, sie wird hier in der Basisbibel als schlauer benannt, bei Luther, das ist vielleicht noch bekannter, als listiger, aber der Ausdruck ist tatsächlich eher in Richtung Klugheit zu verstehen, also als klüger, oder eine andere Übersetzung als geschickter als die anderen Tiere des Feldes. Sie verkörpert hier die Verführungsmacht des Bösen schlechthin. Sie tritt unversehens als Versucherin an Eva heran. So wird von Anfang an deutlich, dass die Sünde kein zwingendes Verhängnis des Menschen ist, dem er willenlos ausgeliefert ist. Eva musste der Versuchung nicht erliegen. Sie kann ihr widerstehen und die Schlange als Lügnerin entlarven. Weil sie es aber nicht tut, darum ist die Sünde das von ihr Gewollte, also das, was sie in diesem Moment selbst gewählt hat. Nun, wie geht die Schlange als Versucherin bei Eva vor? Hatte Gott in seiner Dienstanweisung Adam zunächst großzügig erlaubt, von allen Früchten im Garten zu essen? Das mit einer einzigen Einschränkung, aber vom Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen. So verkehrt die Schlange die Worte Gottes durch ihre Frage geradezu ins Gegenteil. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Bäumen im Garten? Was geschieht hier? Die Schlange will das Vertrauen zwischen dem Menschen und Gott, dem Schöpfer, zerstören, indem sie Misstrauen sieht. Hat Gott dem Menschen gegenüber nicht überall Verbotsschilder aufgestellt? Ist er womöglich besorgt, dass der Mensch ihm ebenbürtig werden könnte? Versucht Gott als Schöpfer, ihn klein zu halten? Auf den ersten Blick scheint Eva der Unterstellung der Schlange zu widersprechen. Sie zitiert das tatsächliche Gebot Gottes. Doch es fällt auf, dass sie bereits von dem Keim der Verführung angesteckt ist. Sie sagt, Gott habe sie angewiesen, die Früchte am Baum der Erkenntnis nicht einmal anzurühren. Doch davon war im Gebot Gottes gar keine Rede. Wenn sie dieses Gebot jetzt so zuspitzt, also verschärft, dann vermittelt sie damit das Bild eines strengen, eines engherzigen Gebieters, der ihr nicht einmal erlaubt, die verbotene Frucht zu berühren. Jetzt spürt die Schlange, dass sie Eva am Wickel hat und fährt schnell ein weiteres Geschütz auf. Vollmundig verspricht sie, wenn ihr das Gebot übertretet, werdet ihr keineswegs des Todes sterben, sondern ihr werdet vollen Durchblick haben, Gott ebenbürtig sein und alles wissen und können. Eine verlockende Perspektive. Und dazu kommt ja hier, dass die Sünde keineswegs als etwas dargestellt wird, was sozusagen nur die niedersten Instinkte des Menschen anspricht. Die Sünde in unserer Geschichte zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass sie ansehnlich, dass sie attraktiv, ja appetitlich ist. Die Frucht des Baumes war eine Augenweide und verlockend, weil sie Klugheit versprach. Wer will da noch widerstehen? Und so kommt es, dass beide zu der verbotenen Frucht greifen und davon essen. Erst Eva und danach auch Adam, ohne dass Eva ihn dazu verführen müsste. Sie hat die Frucht einfach nur weitergereicht. Und das Ergebnis? Ja, es werden ihnen die Augen aufgetan. Doch ganz anders, als es die Schlange noch versprochen hatte. Statt den großen Durchblick zu bekommen, erkennen sie zunächst einmal ihre Nacktheit, fühlen sich mit einem Mal bloßgestellt, schämen sich voreinander und versuchen, ihre Blöße notdürftig zu bedecken. Die vertrauensvolle Unbefangenheit in ihrer Beziehung ist dahin. Schon bald werden sich beide gegenseitig Vorwürfe für ihr Verhalten machen. Sie werden sich entzweien. Aber vielleicht noch schlimmer als die Beschädigung ihrer Beziehung ist die Zerstörung ihres Vertrauens in Gott, den Schöpfer. Denn mit einem Male haben sie Angst vor Gott und versuchen, sich vor ihm im Garten hinter den Bäumen zu verstecken. Ist das also ein Spiegelbild für unsere eigene Existenz? Halten wir einmal inne und fragen danach, inwieweit Adam und Eva uns einen Spiegel für unser Leben heute vorhalten und wie wir uns in ihrem Verhalten entdecken können. Ich bin leider davon überzeugt, dass in vielen Menschen ganz tief innen ein Misstrauen, ein Urmisstrauen gegenüber Gott verwurzelt ist. Gott erscheint uns als einer, dem man es sowieso nicht recht machen kann, der uns keinen Spaß am Leben gönnt, der überall Gebot- und Verbotsschilder aufstellt und damit unser Leben und unsere Freiheit einengen will. Viele Menschen können gar nicht glauben, dass Gott uns die Freiheit gönnt, geschweige denn, dass er uns wahre Freiheit schenken will. Sie sehen ihn sozusagen als so einen Daumen drauf Gott, als himmlischen Staatsanwalt, der uns unsere Fehler vorhält, der uns klein hält. Es macht nachdenklich, schon auf den ersten Seiten der Bibel und bis heute, dass Menschen das Bild Gottes so sehr ins Gegenteil verkehren. Statt des großzügigen Schöpfers, der uns Menschen Freiheit schenkt, sehen sie in Gott den, der uns zur Marionette machen will. Nicht den, der uns als Ebenbild geschaffen hat. Gott erscheint als derjenige, der selbst um seine Allmacht und Allwissenheit besorgt ist. Misstrauen in Gott, das ist, denke ich, für viele Menschen bis heute ein Grund, dass sie sich Gott nicht zuwenden können. Sie können nicht glauben, dass Gott es gut mit uns meint und gut macht. Sie werfen ihm vor, das hören wir ja immer wieder, dass er teilnahmslos das Leid in der Welt zulässt und sich gar nicht um die Not und das Elend der Menschen kümmert. Sie setzen Gott auf die Anklagebank. Gott, wie kannst du dies oder jenes nur zulassen? Wir haben ja vorhin schon für die Ukraine gebetet und auch da kann man ja den Eindruck bekommen, wie kann das angehen, 4 Jahre und Gott greift nicht ein. Und so entscheiden sich die Menschen lieber für ein eigenmächtiges Leben und folgen dem Versprechen der Schlange auf grenzenlose Freiheit nach dem Motto, du bist dein eigener Herr, lass dir von keinem in dein Leben hineinreden, erst recht nicht von Gott. Doch statt der ersehnten großen Freiheit versinken gerade in unseren Tagen immer mehr Menschen in bedrückenden Ängsten, in Abhängigkeiten, in lebensbedrohlichen Süchten. Unser Zusammenleben wird zunehmend von diesem ich-süchtigen Anspruchsdenken, von lieblosem Urteilen, Aburteilen Andersdenkender und vom schamlosen Verbreiten von Lügen, die als alternative Wahrheiten verkauft werden, belastet, ja zerstört. Immer häufiger zeigt sich, in Wahrheit sind wir wie Adam und Eva nach dem Genuss der verbotenen Frucht, nackt und bloßgestellt. Die notdürftig unsere Blöße verdeckenden Feigenblätter können nicht verhüllen, dass wir keine weiße Weste haben, dass es eben nicht klappt mit der Selbstoptimierung des eigenen Lebens, dass die ersehnte große Freiheit eine Illusion ist. Denn wir sind und bleiben Sünder, so wie es schon Adam und Eva geworden sind. Und doch, Gott macht bei diesem Sündenbockspiel nicht mit. Und dafür können wir dankbar sein. Kehren wir zur Sündenfallgeschichte zurück. Da erleben Adam und Eva nun, dass Gott sie aufstöbert und sie zur Rechenschaft zieht, indem er sie mit ihrem Verhalten konfrontiert. Und dann geschieht das, was uns Menschen seit jeher in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir streiten die eigene Schuld ab und schieben sie immer auf den anderen. Es ist das uralte Sündenbockspiel. Ich war es nicht, der andere war es. So wälzt Adam die Schuld für sein Verhalten auf Eva ab. Und die wiederum macht die hinterlistige Schlange für ihren Griff nach der Frucht verantwortlich. Ich kann nichts dafür. Doch Gott spielt dieses Spiel nicht mit. Er konfrontiert alle Beteiligten mit ihrer persönlichen Schuld. So trifft die Schlange als Quelle der Versuchung der Fluch Gottes, worin ein erster für uns Menschen ermutigender Hinweis zu sehen ist, dass Gott die Schlange als die Verkörperung des Bösen in der Welt, dass er ihr einmal den Garaus machen wird. Das ist ja dieser berühmte Vers 15, in dem es heißt, dass Gott Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange setzen will. Und dann wird fortgesetzt, der Nachkomme der Frau werde der Schlange den Kopf zertreten. Und da haben wir einen ersten Hinweis darauf, dass Jesus, der Nachkomme Marias, den Kopf der Schlange zertreten, das heißt die Werke des Teufels zerstören wird, so wie wir es auch in dem Wochenspruch zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben. Wenn man so will, so ist dies schon ein erster Hinweis auf das Evangelium. Doch Adam und Eva haben die Konsequenzen ihrer Schuld zu tragen und es ist eine harte Strafe, die Gott über sie verhängt. Das paradiesische, das unbeschwerte Leben ist passé. Fortan wird das Leben von Mann und Frau durch eine zwiespältige Wirklichkeit gekennzeichnet. Auf der einen Seite ist es eine beglückende Erfahrung, ein Kind zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es mit Schmerzen verbunden und, wie wir wissen, über viele Jahrhunderte, Jahrtausende mit einem großen Risiko auch für die gebärende Mutter. Und auf der anderen Seite ist der Mann, der Erfüllung in seinem Tun und seiner täglichen Arbeit finden soll, und so wird ihm doch zur Quelle der Mühsal und die Bestrafung von Adam und Eva gipfelt schließlich im Hinweis auf ihre Sterblichkeit. Du bist Erde oder Staub und sollst wieder zur Erde oder zum Staub werden. So werden sie aus dem Paradies vertrieben, aus dem Garten Eden verbannt, ausgewiesen. Und doch, trotz der Strafe, die Gott über Adam und Eva ausspricht, gibt es Hoffnung für uns Sünder. Und auch hier fällt es nicht schwer, Parallelen zu unserer Zeit zu sehen. Auch unser Leben ist durch den fortwährenden Zwiespalt von Glück und Leid, von Erfüllung und Frustration bestimmt. Bis heute ist die Geburt eines Kindes für eine Frau nicht nur eine beglückende Erfahrung, sondern bleibt mit Schmerzen verbunden. Ebenso ist für viele Frauen die Erniedrigung und der Missbrauch durch Männer eine leidvolle Erfahrung. Denken wir nur an die zahlreichen Frauenhäuser in unserem Land. Denken wir an die Femizide, die in diesem Jahr inzwischen auch thematisiert werden. Denken wir an all das, was rund um die Epstein-Akten so verbreitet wird. So blicken wir da in einen tiefen Abgrund. Und auch Männer können nicht unbeschwert die Früchte ihrer Arbeit genießen, sondern erleben neben der Bestätigung auch immer wieder eine mühevolle Plackerei, den Frust ihrer täglichen Arbeit. Und nicht selten geschieht es, dass Unternehmen sparen müssen und Menschen ihren Job verlieren, ohne ihr Verschulden. Nein, aus dieser Zwiespältigkeit unseres menschlichen Lebens kommen wir nicht mehr heraus. Bleibt am Ende nur eine bittere Erkenntnis der folgenschweren Auswirkungen unserer Sünde? Nein, Gott sei Dank nicht, denn die Strafe und Vertreibung aus dem Paradies ist hier im Kapitel 3 der Bibel nicht das letzte Wort. Mitten im Gericht beginnt Gott zugleich mit seiner liebenden Fürsorge für seine gefallenen Geschöpfe. Es ist nur eine kleine Bemerkung, die man beinahe überlesen könnte. Da heißt es in Vers 21 dann ganz unvermittelt: Und Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen und zog sie ihnen an. Gott lässt Adam und Eva nicht nackt im Regen stehen. Er bedeckt ihre Blöße, was man vielleicht auch so verstehen darf, er bedeckt ihre Schuld, damit sie nicht nackt einander ausgeliefert sind und voneinander und voreinander sich schämen müssen. Trotz ihrer Vertreibung aus dem Paradies machen sie die Erfahrung, dass Gott weiter für sie sorgt, dass Gott sich ihrer erbarmt. Und doch, Der Weg zurück in den Garten Eden, ins Paradies, bleibt ihnen verschlossen. An dessen Eingang steht ein Cherubim als Wächter mit flammendem Schwert. Das wird erst mit dem Erlöser Jesus Christus sich ändern. Von seiner Geburt haben wir zu Weihnachten gesungen, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, also nicht mehr davor. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Amen.